Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglichst, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB. Let's do it!
Wenn ich eine Wohnung miete, fallen ja auch Mietkosten und Nebenkosten an. Steuern müssen auf die Einnahmen auch gezahlt werden. Die Möbel bleiben ja bei Fremdnutzung auch nicht ewig frisch und die Wände müssen ebenfalls regelmäßig gestrichen werden. Zudem muss die Wohnung in einer Gegend sein, wo Gäste ganzjährig Ferienwohnungen nachfragen. Untervermietung muss auch erlaubt sein und so weiter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich reich. Und für die heutige Folge habe ich wirklich mal tief gegraben für euch und Recherche betrieben und alle Zahlen zusammengetragen, mir hier schön auf dem Zettel notiert, damit ich euch anhand eines Objektes aus unserem Portfolio mal zeigen kann, wie wirklich diese ganzen Dinge funktionieren. Natürlich wird jetzt hier in dem Kommentar das Geschäftsmodell Rent-to-Rent, also das klassische Arbitrage-Modell, angesprochen, nämlich ich miete eine Immobilie, möbliere sie und vermiete sie weiter an meine Gäste. Natürlich gibt es viele Faktoren in diesem Geschäftsmodell, die beachtet werden müssen, aber dass man damit Geld verdient, haben schon viele Menschen bewiesen, nicht nur wir, sowohl unsere Kunden als auch ganz viele andere Menschen da draußen, die mit diesem Geschäftsmodell Geld verdienen. Aber es kann natürlich, wenn du ganz am Anfang stehst, manchmal verwirrend sein, wirklich zu erfassen und zu verstehen, wie denn die ganzen Abläufe sind und wie denn am Ende des Tages da was hängen bleiben soll. Und deswegen gehe ich da wirklich mal Schritt für Schritt jetzt mit euch durch und zeige dir, dass es funktioniert und das anhand dieses Beispiels. Aber vorneweg möchte ich mal auf den Punkt Standort eingehen, denn das ist natürlich die komplette Basis. Wir haben Objekte an unterschiedlichen Standorten. Wir sind sowohl in deutschen Ferienregionen unterwegs wie das Allgäu, beispielsweise Schwarzwald, Chiemgau, aber wir haben auch ein Objekt in Dresden, das auch als Beispiel für dieses Video hier dienen soll. Bevor wir wirklich in einen Markt reingehen, schauen wir uns den Standort an und zwar sehr genau. Das bedeutet, hat der Markt insgesamt Potenzial? Wie ist der Wettbewerb dort, der dort schon vorhanden ist und welche Zielgruppen kommen an diesen Markt? Und zwar schaue ich mir das nicht nur fürs Hier und Jetzt an, sondern ich schaue auch, wie sieht der Markt in Zukunft aus? Wie entwickelt der sich? Gibt es mehr und mehr Angebot oder ist das Angebot abnehmend? Gehen immer mehr Gastgeber weg vom Markt, weil vielleicht irgendwo die Region veraltet ist? Das passiert zum Beispiel viel in ländlichen Regionen. Und das sind alles Dinge, die man in der Analyse anschaut. Dafür nutzen wir zum einen Tools wie AirDNA beispielsweise, aber auch die Buchungsplattformen wie Airbnb und Booking.com und natürlich zusätzlich auch Marktberichte, also Statistiken, Tourismusberichte, um wirklich rauszufinden, wie funktioniert eine Region. Und hier möchte ich gleich mal den Hinweis geben, dass es nicht zwingend an irgendeinem krassen Hotspot sein muss, den jeder kennt, den jeder schon mal irgendwie besucht hat. Nein, es können auch komplett underrated Standorte sein, von denen du erstmal gar nicht denkst, dass sie Potenzial haben. Denn es gibt ja auch unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt nicht nur die klassischen Freizeitreisenden, wo man immer dann an irgendeine Urlaubsregion denkt oder eine Metropole. Es gibt nicht nur Geschäftsreisende, es gibt auch Privatreisende. Es gibt innerhalb dieser Zielgruppen wahnsinnig viele unterschiedliche Subzielgruppen. Es gibt bei Freizeitreisenden Familien, Rentner, junge Leute, Freundesgruppen, Paare. Also da muss man einfach wirklich genau hinschauen in der Analyse. Jetzt soll aber dieses Video kein Analysevideo werden. Das soll hier nur als Hinweis dienen, dass man natürlich, um eben diesem Einwand hier gerecht zu werden, natürlich muss es in einer Region sein, in dem ich übers Jahr gesehen eine gute Auslastung erzielen kann. Allerdings schreibt die Person hier, wo die Gäste ganzjährig Ferienwohnungen nachfragen. Und da kommt auch immer eine falsche Annahme mit rein, nämlich ich brauche 100% Auslastung. Das ganze Jahr über muss meine Ferienwohnung gebucht sein. Wie du in diesem Beispiel sehen wirst, ist das nicht der Fall. Im Gegenteil. Kein Hotel dieser Welt macht 100% Auslastung durchgehend übers Jahr. Ja, in einem Monat auf jeden Fall mal oder in einzelnen Monaten, das ist bei uns auch der Fall, aber eben übers Jahr gesehen, ist eine Auslastung von, sagen wir mal, 60-80% sehr realistisch und auch gewollt. Ich kann dir hier das Ganze schon mal zeigen anhand von unserem Objekt. Und zwar liegen wir in 2024 in den Monaten Januar bis Oktober, denn jetzt aktuell ist gerade der November angebrochen, also ich habe noch keine komplette November-Auslastung, aber Januar bis Oktober sind komplett vollständig beendet sozusagen und deswegen habe ich dir hier die Zahlen mitgebracht und wir liegen bei 64,5% Auslastung. Und dass das zahlenmäßig und gewinntechnisch immer noch sehr lukrativ ist, zeige ich dir im Laufe des Videos, da habe ich dir nämlich auch alle Kosten mitgebracht, die wir im Betrieb haben, sowohl die Miete, Nebenkosten, als auch natürlich alle Betriebskosten wie Reinigung und Co. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit du wirklich mal siehst, wie dieses Business in der Realität funktioniert. Jetzt kommen wir schon weiter in Richtung Objekt bzw. Vertragsverhandlungen. Und zwar schreibt die Person, Untervermietung muss ja erlaubt sein. Natürlich muss Untervermietung erlaubt sein. Und jetzt denken viele immer sofort an den privaten Mietvertrag, den sie abgeschlossen haben, nämlich, dass man da Untervermietung nicht machen darf. Denn es gibt immer die Standardklausel, Untervermietung wird ausgeschlossen. Natürlich als Sicherheit für den Vermieter, dass nicht einfach hergegangen wird und an Hinz und Kunz untervermietet wird. Und genauso würde ich es ja auch als Vermieter machen, wenn ich normal eine Immobilie langfristig vermiete. Jetzt kommt hier aber ein anderes Geschäftsmodell ins Spiel und sobald ich Rent-to-Rent machen möchte oder Arbitrage, gehe ich natürlich auch mit diesem Gedanken und mit diesem Ziel auf den Vermieter zu, hier eine geschäftliche Partnerschaft einzugehen. Das heißt, ich schließe ja keinen privaten Mietvertrag mit dieser Person ab. In der Regel ist das ein Gewerbemietvertrag und selbst wenn man mit einem normalen Mietvertrag am Anfang beim ersten Objekt startet, redet man ja miteinander und verhandelt die ganzen Rahmenbedingungen. Ja? Das heißt, du legst im Vertrag schriftlich fest, dass du untervermieten darfst. Egal welchen Vertrag du hast, ob du mal einen Arbeitsvertrag schließt mit deinem Arbeitgeber, ob du einen Mietvertrag schließt, ob du einen Dienstleistungsvertrag schließt. Grundsätzlich ist jede Art von Vertrag verhandelbar. Ja, also wenn du jetzt nicht gerade mit irgendeinem Riesenkonzern einen Standardvertrag schließt, sagen wir mal, du schließt einen Mobilfunkvertrag, da wirst du den Vertrag nicht verhandeln. Aber hier in dem Fall, du schließt mit einem Vermieter einen Vertrag ab über mehrere Jahre und du hast ja hier auch irgendwo eine individuelle Zusammenarbeit mit dieser Person, der möchte auch wissen, was passiert in meiner Immobilie. Und genau deswegen wird er tendenziell ja auch anfangen, mit dir zu arbeiten, weil er irgendwo ein Interesse auch an dem Geschäftsmodell hat. Warum? Weil er weiß, die Immobilie ist langfristig gut vermietet, die Immobilie, die wird gepflegt, weil die Gäste müssen zufrieden sein, es wird sich um Instandhaltungsthemen gekümmert, die Miete kommt regelmäßig, weil damit Geld verdient wird. Ja, also er wird ein Interesse daran haben, mit dir das Ganze zu machen, so wie eben auch unser Vermieter für das Objekt hier in Dresden beispielsweise. Und dann schließt man eben gemeinsam diesen Mietvertrag und hält alles Wichtige fest und dazu gehört auch die Klausel der Untervermietung. Das heißt, sie wird einfach umgeschrieben, sodass du hier auf der rechtlich sicheren Seite bist. Natürlich wird nicht jeder Vermieter das erlauben, nicht jeder Vermieter möchte, dass Kurzzeitvermietung in der Immobilie betrieben wird. Und auch da kann ich sagen, es ist einfach wichtig, in der Akquise zu wissen, mit wem du sprichst. Ganz viele Investoren, also Menschen, die viele Immobilien kaufen, businesstechnisch oder auch so Privatinvestoren, sind interessiert an diesem Geschäftsmodell, weil sie davon auch wahnsinnig viele Vorteile rausziehen können. Das heißt aber nicht, dass andere Vermieter nicht auch in Frage kommen. Wichtig ist, dass du natürlich weißt, wie du sie ansprechen musst. Auch dazu haben wir schon Podcast-Folgen aufgenommen und natürlich begleiten wir dich hier auch gerne, wenn du dazu Input benötigst. So, jetzt gehen wir mal auf die ganzen Kosten ein, die ich mir hier zusammengeschrieben habe. Und zwar, wir haben für dieses Objekt natürlich eine Miete. Wir haben eine Warmmiete abgeschlossen von 543 Euro. Das Objekt ist ziemlich klein, deswegen auch eine recht günstige Miete, hat 30 Quadratmeter und ist für zwei Personen ausgelegt. Es ist eines der wenigen Objekte, das wir für zwei Personen vermieten. Jetzt haben wir dieses Jahr die Nebenkostenvorauszahlung ein kleines bisschen nach oben angepasst, weil, wie du weißt, alles ist teurer geworden und so mussten wir eben auch hier ein kleines bisschen die Nebenkostenvorauszahlung nach oben anpassen und haben hier jetzt 590 Euro Warmmiete. Miete. Jetzt haben wir natürlich auch investiert in dieses Objekt, also wir haben es komplett möbliert. Das Einzige, was drin war, war die Küche. Die Küche war drin, dafür haben wir auch nichts extra bezahlt. Dieses ganze Gebäude, in dem sich das Objekt befindet, wurde aufwendig kernsaniert. Kapitalanleger haben die Einheiten gekauft und eben dann entschieden, soll da schon eine Küche mit rein oder nicht. Und in dem Fall hat unser Vermieter die Küche schon mit reingemacht und hat das sicher auch in der Miete irgendwo mit eingepreist. Also haben wir ein passendes, schönes Raumkonzept erstellt, haben das Ganze möbliert und haben dafür ca. 6.000 Euro ausgegeben. Jetzt schreibt ja die Person, die Möbel bleiben ja bei Fremdnutzung auch nicht ewig frisch. Zu den Möbeln mal der Hinweis, wie gesagt, wir haben 6.000 Euro insgesamt in das Mobiliar investiert. Das sind sowohl die großen Möbelstücke wie das Bett zum Beispiel, ein großes schönes Bild an der Wand, ein Esstisch bzw. Essgruppe, also mit Stühlen, eine Kommode dabei, als auch natürlich die ganze Küchenausstattung und sonstige Dekoartikel. Dieses Objekt haben wir 2022 angemietet, das ist also jetzt schon über 2 volle Jahre im Betrieb. Jetzt haben wir November 2024 und in dieser ganzen Zeit haben wir kein Möbelstück, kein Dekoartikel, also nichts, was wir als Inventar gekauft haben für dieses Objekt, ersetzen müssen. Alles, was wir damals investiert haben, ist noch genau in dem Zustand so ziemlich erhalten tatsächlich und das kann ich dir auch hier sagen, weil wir tatsächlich gerade erst frisch vor Ort waren und nach langer Zeit mal wieder dem Objekt einen Besuch abgestattet haben, weil wir eben in der Nähe waren und Kunden besucht haben und wirklich festgestellt haben, okay, das Objekt ist immer noch in einem super Zustand. Zustand. Woran liegt das? Zum einen, wir haben einen sehr, sehr guten Reinigungspartner vor Ort, eine Firma, die sich um alles kümmert, die wirklich auch darauf achtet, dass das Objekt selber immer gut gepflegt ist, die also jetzt nicht nur die Reinigung macht, sondern auch so ein bisschen mal über den Tellerrand rausschaut. Das ist natürlich wichtig in der Zusammenarbeit. Und Punkt Nummer zwei, wir haben dort auch eine gute Zielgruppe. Ja, also ich höre immer wieder so Horrorgeschichten aus der Kurzzeitvermietung, dass Menschen wirklich irgendwelche krassen Sachen in der Wohnung gemacht haben und Inventar zerstört haben. Haben wir noch nie erlebt. Denn auch da kannst du bei der Standortanalyse natürlich schon ein Stück weit schauen, was für Leute kommen in diese Region. Möchte ich dieses Klientel ansprechen? Möchte ich an Monteure vermieten? Ja, das ist eine Frage des Konzepts am Ende des Tages. Und wir haben eben in diesem Viertel, wo wir in Dresden mit der Wohnung sind, ein sehr, sehr gutes Klientel. Und dementsprechend passiert da auch nicht viel. Das Schlimmste, was mal passiert, ist vielleicht, dass die Wohnung ein bisschen schmutziger ist, dass Geschirr nicht abgewaschen ist. Aber das sind die üblichen Dinge des Business und damit muss man auch leben. So, jetzt nehmen wir mal an, es geht im Laufe der Zeit über die Jahre irgendwas kaputt an Inventar oder Dekoartikeln. Dann können wir es entweder erstens reparieren, wird tendenziell wahrscheinlich nicht allzu viel kosten, oder wir ersetzen es komplett. Dann fällt eben hier nochmal der Betrag an. Dass das aber in der Regel kein Problem ist, da du ja bis dahin schon gute Gewinne generiert hast, ja, und natürlich auch irgendwo immer ein Stück weit Geld auf der Seite haben musst, um für sowas aufzukommen. Das wirst du gleich noch sehen, nachdem ich dir gezeigt habe, was wirklich beim Objekt hängen bleibt. Oder wenn es wirklich in den ersten Jahren passiert, kannst du natürlich auch auf den Hersteller zugehen, Option Nummer 3, und sagen, hey, dieses Teil ist kaputt gegangen, ja, ersetzt es mir, weil ich habe noch Gewährleistung, Garantie oder whatever. Also auch diese Fälle hatten wir schon. Wo ein Sofa kaputt gegangen ist beispielsweise, das war ein einziges Mal, war noch in der Gewährleistung, wir haben das Sofa komplett ersetzt bekommen. Also auch hier ist die Sorge meistens komplett unbegründet, dass man dann auf wahnsinnig hohen Kosten sitzen bleibt. Und wenn jetzt ein Gast beispielsweise mal mutwillig was kaputt macht, dann muss ja immer noch rechtlich gesehen der Gast dafür aufkommen. Das heißt, auch hier gibt es wieder Möglichkeiten. Entweder bei einer Airbnb-Buchung über die Airbnb-Versicherung gehen, dann über die Haftpflichtversicherung des Gastes gehen. Oder im Worst Case muss es der Gast selber bezahlen. Das heißt, auch hier gibt es wieder Lösungen. Jetzt möchte ich aber nicht zu arg abschweifen, sondern natürlich hier mal schauen, wie das ganze Objekt sich wirklich rechnet und warum wir überhaupt dieses Business betreiben. Denn wäre es nicht lukrativ, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und euch das erzählen. Jetzt habe ich euch, wie gesagt, hier von Januar bis Oktober 24 die Zahlen mitgebracht und diese Zahlen sind auch in 2023 und 2022 so ähnlich angefallen. Wir haben, wie gesagt, ja jetzt schon sehr gute Erfahrungswerte für das Objekt und wir machen jetzt in 2024 durchschnittlich 2.273 Euro Umsatz monatlich. So, jetzt haben wir natürlich diverse Kostenblöcke im Betrieb. Zum einen nutzen wir Buchungsportale wie Airbnb und Booking.com. Die wollen ihre Provision haben. Das sind durchschnittlich 15%, die wir hier jetzt mal abziehen von diesem Monatsumsatz. Dann haben wir die Warmmiete, die ich euch aufgezeigt habe, WLAN und Strom. Und was jetzt noch dazu kommt, sind die variablen Reinigungs- und Wäschekosten, die natürlich mal in einem Monat höher sind, in einem Monat niedriger sind, weil die Gäste bleiben mal länger, wir haben mal mehr Buchungen, wir haben mal kürzere Buchungen. Dadurch sind natürlich die Reinigungskosten und Wäschekosten immer variabel pro Monat. Durchschnittlich haben wir zwischen Januar und Oktober 238 Euro Reinigungskosten monatlich gehabt für dieses Objekt. Und jetzt werden viele sagen, das ist doch viel zu günstig, das ist überhaupt nicht realistisch. Ja, es ist realistisch und ich habe wirklich hier den Durchschnitt genommen. Alle Rechnungen in einem Monat waren wir mal bei über 300, in einem Monat waren wir unter 200 und dadurch kommt dieser Durchschnitt zustande. Und warum ist das realistisch? Weil erstens, das Apartment ist klein, da braucht man maximal eine Stunde, um das zu reinigen. Dann haben wir das noch das Thema Wäsche, das läuft auch über unseren Reinigungspartner und natürlich haben wir hier einen guten Preis ausgehandelt. Aber nichtsdestotrotz ist das ein realistischer Reinigungspreis für dieses Objekt, denn, und jetzt aufgepasst, an dem Standort haben wir auch viele längere Buchungen. Und natürlich, wenn wir längere Buchungen haben, fällt natürlich nicht jeden Tag eine Reinigung an, sodass ich dann am Ende des Monats bei 1.000 Euro Reinigungskosten bin, sondern ich habe dann eben mal 4, mal 5 Nächte Aufenthalte, mal sogar 14 Tage Aufenthalte und das ist natürlich sehr, sehr schön, sodass ich hier einfach niedrige Betriebskosten habe. Was kommt noch dazu an Fixkosten pro Monat tatsächlich, also Fixkosten, die ich jetzt vorher nicht genannt habe, weil die fallen im Betrieb an und deswegen habe ich das jetzt erstmal für hier aufgehoben. Das sind 35 Euro monatlich für die ganzen Tools, die wir im Betrieb haben. Ja, wir haben mittlerweile ja ein großes Portfolio und auf diese Unterkunft runtergerechnet sind es 35 Euro Toolkosten. Was läuft da mit rein? Da läuft Smoobu, unser Buchungsverwaltungssystem, mit rein. Da läuft Turno, das Reinigungsmanagementsystem, mit rein. Pricelabs, das die dynamischen Preise reguliert. Und natürlich das Thema ja, Doof. Doof ist eine App, mit der wir arbeiten, beziehungsweise ein Tool, das man eher dann im Gebrauch hat, wenn man schon größer ist. Das kostet natürlich auch entsprechend. Und deswegen sind wir hier bei 35 Euro Toolkosten. Und jetzt kann ich dir hier auch mitgeben an der Stelle, wenn du kleiner bist, also du hast noch nicht so viele Ferienwohnungen und du hast vielleicht sogar nur ein Objekt am Anfang, ja, und du stehst am Anfang, dann hast du geringere Toolkosten. Ja, bei uns ist das natürlich schon höher, weil wir einfach mehr Objekte haben, weil die Tools werden teurer, je mehr Objekte man hat. Nur der Preis pro Objekt monatlich wird je nach Tool teilweise günstiger, je mehr Objekte du hast. Aber das nur als Info am Rande. Verbrauchsartikel, also Toilettenpapier, Seife und Co. Ja, wir haben hier keinen großen Verbrauch in dieser Wohnung, weil wir haben, wie gesagt, zwei Personen, die dort übernachten und die Leute halten sich sehr viel draußen auf, was in einer Stadt übrigens sehr üblich ist, dass die Gäste das machen. Es sind auch viele Geschäftsreisende mit dabei, die sind sowieso den ganzen Tag unterwegs. Bedeutet, wir haben hier einfach nicht diesen immensen Verbrauch an Seife, Toilettenpapier, Kaffee, Tee, wie vielleicht in einer klassischen reinen Freizeitregion, sage ich jetzt mal. Das sind 5 Euro pro Monat, die wir hier haben und wir kommen hier auch sehr, sehr gut hin von den Kosten. Ja, und wenn wir das jetzt alles mal als Gesamtrechnung anschauen, bleiben im Monat als Gewinn vor Steuern 989 Euro übrig. Also wir landen bei knapp 1000 Euro Gewinn vor Steuern monatlich für dieses Objekt. Und das ist für ein Objekt, für zwei Personen mit der Größe wirklich richtig, richtig gut. Denn Objekte für zwei Personen sind nicht immer unbedingt so lukrativ, einfach weil du natürlich einen starken Wettbewerb mit Hotels hast, mit Pensionen, die teilweise noch günstiger anbieten können. Und deswegen ist 1000 Euro Gewinn oder knapp unter 1000 Euro Gewinn monatlich für eine Einheit für zwei Personen wirklich richtig bombastisch. So, wenn wir das jetzt mal aufs Jahr rechnen, sind das 11.868 Euro vor Steuern, die wir nur mit diesem kleinen Pups-Objekt gemacht haben. Ja, und das ist eben der Case, warum Kurzzeitvermietung so spannend ist, vor allen Dingen, wenn du nicht nur ein Objekt hast, sondern du hast ja dann 2, 3, 4, 5, je nachdem wie deine Ziele sind, Objekte und kannst natürlich schön skalieren, ohne viel Geld zu investieren. Denn wie gesagt, wir haben hier um die 6.000 Euro in die Möbel investiert und bei knapp 1.000 Euro Gewinn vor Steuern monatlich haben wir natürlich nach einem halben Jahr circa diesen Invest amortisiert und sind dann schon in der Gewinnzone. Und jetzt kommt noch der große Einwand. Steuern müssen auf die Einnahmen auch gezahlt werden. Ja, also liebe Leute, Steuern müssen immer gezahlt werden. Ob du einen festangestellten Job hast, ob du eine Selbstständigkeit hast und Freelancer bist, ob du ein Business hast, wir müssen alle in diesem Land Steuern zahlen. Das ist also eigentlich keine Neuigkeit. Und das Schöne ist ja jetzt aber, wenn du eine eigene Firma hast, wenn du ein Gewerbe hast oder wenn du in der Zukunft auch größer aufgestellt bist, hast du hier viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ja, du kannst ja auch steuerlich vieles machen und viel beeinflussen. Du investierst auch wieder viel Geld in dein Business, was natürlich deinen Gewinn mindert. Ja, ich möchte jetzt hier kein Steuerseminar machen, aber am Ende des Tages zahlst du immer Steuern. Das Schöne ist ja, wenn du selber was machst, wenn du dein eigenes Business aufbaust und du investierst, wie hier jetzt zum Beispiel, in so ein Objekt, in die Möbel und so weiter, ja, dann kannst du das alles von der Steuer absetzen. Wenn du jetzt beispielsweise nur deinen Angestelltenjob hast, ja, dann kannst du nur irgendein paar Pauschalen im Jahr geltend machen, aber dir lange nicht so viel von der Steuer zurückholen, wie wenn du dein eigenes Business hast. Das nur mal als Side-Info am Rande. Also der Einwand, dass man Steuern zahlen muss, ja, das musst du überall. Ja, also das ist leider die Realität, aber das sollte nicht davor abschrecken, jetzt irgendwie ein Business aufzubauen. Denn da hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, Steuern zu sparen, Steuern zu senken, Dinge abzusetzen von der Steuer. Also vor allen Dingen jetzt mal die Steuer beiseite. Du siehst, es ist ein sehr, sehr lukratives Geschäftsmodell und in diesem Video konntest du hoffentlich nochmal einiges mitnehmen, warum es funktioniert, warum auch am Ende des Tages genug hängen bleibt. Ja, weil das können sich immer viele nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Wenn ich anmiete und eine Festmiete zahle und dann bleibt ja gar keine Differenz übrig. Doch durch die Kurzzeitvermietung bleibt eine schöne Differenz übrig. Aber zusammengefasst, das A und O ist, dass der Standort passt, dass im Mietvertrag alles ordentlich festgehalten ist, dass das Objekt natürlich passt, auf die Zielgruppe dann entsprechend, die du bei der Analyse rausgefunden hast und natürlich, dass du im Betrieb auch deine Kosten im Blick hast. Und zusammengefasst sind das all die Bereiche, die in dem Kommentar angesprochen wurden und auf die ich jetzt hier in dem Rahmen mal eingehen wollte. Lass mich also gerne wissen, wie dir das Video gefallen hat. Wenn du auf YouTube bist, like auf jeden Fall dieses Video und vergiss nicht, diesem Kanal zu folgen. Schreib auch in die Kommentare, was dich noch interessieren würde und schau unbedingt eine unserer Power-Tour-Folgen oder mehrere davon, wo du auch siehst, dass unsere Kunden mit diesem Geschäftsmodell auch an ganz anderen Standorten sehr erfolgreich sind. Und damit schließe ich für heute die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.